Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine kleine Stadt in der polnischen Provinz vor. Eine Druckerei, ein Kolleg mit Hörsälen, Studenten, die lateinische und griechische Texte diskutieren und eine Straße, auf der Männer in ruhigem Ton ihre theologischen Differenzen auseinandersetzen. Das ist nicht die Szene eines akademischen Ideals, es ist Rakau, das intellektuelle Zentrum der sozinianischen Bewegung. Die Sozinianer sagten nicht einfach nur, wir glauben nicht an die Dreieinigkeit, sie bauten eine Streitkultur auf, die Wörter, Logik und Schriftstellen wie Werkzeuge behandelte. Ihre Gegner beschrieben sie oft als uneinnehmbare Wortgelehrte, ihre Freunde lobten ihre Klarheit. Die Frage, die uns hier begleitet, lautet: Wie argumentierten Sie, welche rhetorischen Formen nutzten Sie und warum war gerade diese Art zu streiten Teil Ihrer theologischen Identität? Die Wurzeln dieser Streitkultur liegen in Italien und in der Renaissance. Angehörige der sozinianischen Bewegung stammten aus einem humanistischen Umfeld, in dem juristische Ausbildung, philologische Genauigkeit und rhetorische Kunst zentrale Werte waren. Lelio und Fausto Sozzini, Namen, die der Bewegung den heutigen Beinamen gaben, kamen aus jener Welt. Sie kannten die klassischen Autorinnen und Autoren, lasen die Kirchenväter kritisch und waren in der Disziplin des Wortes geübt. Anders als manche reformatorischen Bewegungen, die stärker von konfessionellen Autoritäten lebten, setzten sie auf Argumente, nicht auf bischöfliche Dekrete oder die Autorität eines Konzils. Das bedeutete, jeder Satz musste sich an der Vernunft und am Text messen lassen. Die polnische Situation trug entscheidend zur Ausbildung einer schriftbasierten Streitkultur bei. Die polnisch-litauische Republik des 16. Jahrhunderts war vergleichsweise pluralistisch. Die konfessionelle Toleranz, bestätigt unter anderem durch die rechtliche Praxis des Warschauer Pakts, erlaubte radikalere Positionen als anderswo zu existieren. In diesem Klima siedelten sich die Unitarier an, organisierten Gemeinden, gründeten Schulen und Druckereien und schufen so ein dichtes Netzwerk von Publikationskanälen. Rakau wurde zum Zentrum, ein Akademiegebäude, ein Verlag, ein geistliches und intellektuelles Zentrum, in dem der Rakauer Katechismus eine systematische Darstellung sozinianischer Lehre bot und gleichzeitig eine Vorlage für Debatten darstellte. Diese Institutionen formten die Art, wie gestritten wurde. Sozinianer bevorzugten schriftliche Auseinandersetzung gegenüber rein polemischen Anfeindungen. Briefe, offizielle Antworten, eigens gedruckte Flugschriften und Lehrbücher waren die Waffen ihrer Wahl. Das hatte praktische Gründe. Schriftliche Argumente ließen sich prüfen, vergleichen und weiterverbreiten. Sie erreichten Leser über Landesgrenzen hinweg und konnten in mehreren Sprachen erscheinen: Latein, Polnisch, manchmal Niederländisch oder Deutsch. Zugleich entsprach es ihrem Selbstverständnis als rationaler Gemeinschaft. Glaubensüberzeugungen sollten der Prüfung durch Vernunft und Schrift standhalten. Die rhetorische Form dieser Texte folgte humanistischen Normen: klare Definitionen, logische Gliederung, philologische Präzision. Sozinianische Autoren analysierten Schlüsselbegriffe, Sohn, Logos, Person, mit Blick auf den Wortgebrauch in Griechisch, Hebräisch und Latein sowie auf die Kontextstellen der Schrift. Sie arbeiteten mit deduktiven Schlüssen, stellten Prämissen explizit auf und zeigten dann, welche Konsequenzen folgen. Wenn die orthodoxen Theologen etwa von Mysterium oder Menschheit und Gottheit Christi sprachen, antworteten sozinianische Schriften oft mit einer schrittweisen Entfaltung: Welche Begriffsdefinition liegt dem Ausdruck zugrunde? Welche Texte stützen diese Definition? Welche logischen Probleme ergeben sich, wenn man eine bestimmte Lesart annimmt? Das Ziel war nicht, rhetorisch zu triumphieren, sondern die argumentative Zugkraft der eigenen Position zu demonstrieren. Öffentliche Disputationen spielten ebenfalls eine Rolle, wenn auch anders als an manchen Universitäten. In Rakau und verwandten Zentren organisierten Lehrer und Studenten Debatten, die weniger auf theologische Sistierung als auf Überzeugungsarbeit zielten. Disputanten präsentierten Thesen, verteidigten sie gegen Einwände und lieferten sorgfältig referenzierte Antworten. Diese Praxis hatte eine erzieherische Komponente. Junge Leute lernten, wie man die Bibel philologisch liest, wie man die Tradition prüft und wie man die eigene Position gegenüber Andersdenkenden gewichtet. Solche Disputationen förderten eine Streitkultur, die Wert auf Sachlichkeit, methodische Klarheit und argumentative Geduld legte. Die internationale Dimension war entscheidend. Socinianische Schriften reisten durch Briefe und Druckerzeugnisse nach England, in die Niederlande, nach Transsilvanien und zurück nach Italien. Dort knüpften Unitarier Kontakte zu verworfenen Theologen, zu aufgeschlossenen Kaufleuten und zu Druckern, die bereit waren, kontroverse Texte zu verbreiten. Die Folge war ein transnationales Gespräch, in dem ähnliche argumentative Muster auftauchten, die Betonung der Schrift als letztverbindliche Instanz, die Forderung nach klaren Begriffen und die skeptische Prüfung traditioneller dogmatischer Formeln. Solche Netzwerke machten die socinianische Streitkultur robust. Selbst als politische Verfolgung einsetzte, existierten Exilzirkel, die Debatten weiterführten. Gegner reagierten vielfältig. Jesuiten, reformierte Theologen, lutherische Prediger und orthodoxe Katholiken schrieben Gegenpositionen, scharfe Polemiken, theologische Widerlegungen und schließlich politische Maßnahmen. Die Unitarier begegneten diesen Angriffen mit unterschiedlichen Mitteln, publizistische Antworten, Übersetzungen eigener Werke, persönliche Korrespondenz und juristische Argumente für Religionsfreiheit. Ihre rhetorische Strategie zielte darauf ab, die Gegenseite in eine Diskussion über Begriffe und Beweise zu ziehen, statt in einen bloßen Glaubenskrieg. Gleichzeitig griffen sie gängige Taktiken der Debatte auf, etwa die Methode des Reductio ad absurdum. Man zeigte, dass die Annahme bestimmter Trinitätsformeln zu inneren Widersprüchen führe oder mit moralischen Vorstellungen eines gerechten Gottes nicht vereinbar sei. Die socinianische Streitkultur war aber nicht nur intellektuell geprägt, sie hatte auch eine politische Dimension. In einer Zeit, in der Glaubensinhalte oft Staatsinteresse waren, fungierte argumentatives Geschick als Mittel zur Selbstbehauptung. Eine wohlgeformte Verteidigung konnte lokale Autoritäten überzeugen oder zumindest öffentliche Sympathien gewinnen. Gleichzeitig lehrte die Praxis, dass ein überzeugender Text mehr erreichen konnte als Gewalt. Ein Grund, weshalb die Unitarier so viel Energie in Druckereien investierten. Diese Mischung aus humanistischer Bildung, institutioneller Vernetzung und methodischer Strenge erklärt, warum socinianische Streitkultur so markant wirkte. Sie verband formale Logik mit philologischer Genauigkeit, schriftliche Sorgfalt mit öffentlicher Debattenpraxis. Wer ihre Argumente verstehen will, muss die Werkzeuge kennen, mit denen sie arbeiteten. Die Dialektik der Definition, die philologische Vergleichung von Textstellen, die sorgfältige Aufstellung von Prämissen und die Bereitschaft, durch schriftliche Auseinandersetzung zu überzeugen. Genau an diesen Punkten offenbart sich die Eigenart. Nicht nur die Inhalte waren anders, die Art zu streiten selbst wurde zur theologischen Tugend. Um nachzuvollziehen, wie diese Werkzeuge praktisch eingesetzt wurden, lohnt sich ein Blick in konkrete Textsorten und Argumentationsmuster, die die Unitarier in ihren Druckschriften, Briefen und öffentlichen Disputationen systematisch verwendeten. Die Dialektik der Definitionen, die philologische Vergleichung von Textstellen, die sorgfältige Aufstellung von Prämissen und die Bereitschaft, durch schriftliche Auseinandersetzung zu überzeugen. Nun zeigt sich, worauf diese Werkzeuge zielten, nicht nur auf theologische Neuformulierung, sondern auf eine methodische Theologie, eine Theologie, die das Wie des Argumentierens selbst zum Prüfstein machte. Fausto Socini wurde zur prägenden Gestalt dieser Entwicklung. Sein Werk De Jesu Christo Servatore formuliert kein dogmatisches System im Sinne eines Symbols, sondern führt eine argumentative Diagnostik, welche Begriffe sind biblisch haltbar, welche Schlussfolgerungen zieht man, wenn man bestimmte Texte wörtlich oder metaphorisch liest. Fausto argumentierte weniger mit kirchlicher Autorität als mit logischer Kohärenz und mit philologischer Präzision. Lelio Socini legte das hermeneutische Fundament, Fausto schärfte die methodischen Werkzeuge. Daneben traten polnische Köpfe wie Jan Krell, Johannes Krellius, Andrzej Wiscowaty und Samuel Przypkowski, die die theologische Programmatik kanonisierten und in die Breite trugen. Der Rakauer Katechismus sammelte und systematisierte diese Argumente. Definitionen, biblische Quellensammlungen und Antworten auf erwartete Einwände. Drei Kernlinien der sozinianischen Theologie zeigen exemplarisch, wie ihre Streitkultur funktionierte. Erstens, die Ablehnung der Dreieinigkeit. Sozinianer behaupteten nicht einfach, die Dreieinigkeit ist falsch, sie legten Schritt für Schritt dar, warum der trinitarische Sprachgebrauch begriffliche Unklarheiten und logische Probleme aufweist. Sie lasen zentrale Verse neu, Deut 6,4, Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist nur einer. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29 dienten als Ausgangspunkt, um die Undurchführbarkeit mehrfacher göttlicher Substanzen zu bezweifeln. Hinzu kamen Texte, die die Einzigkeit Gottes betonen, etwa 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6, für uns gibt es aber nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Sozinianische Exegeten wiesen darauf hin, dass solche Aussagen im biblischen Kontext exklusiv monotheistisch klingen und daher die trinitarische Lesart nicht zwingend stützt. Die berühmteste Textstelle, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, stellten Sozinianer philologisch in Frage. Sie betonten die Präpositionen und den Gebrauch des griechischen Wortes Theos ohne Artikel. Sie argumentierten, dass das Wort war Gott nicht notwendigerweise eine Aussage über die ontologische Gleichheit mit dem Vater ist, sondern eine funktionale Beschreibung. Das Wort hatte göttliche Nähe oder göttliche Sendung, ohne als dieselbe Person zu gelten. Zur Stützung zogen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch heran, um zu zeigen, dass die Einheit von Wort und Fleisch eine historische Manifestation und keine metaphysische Identität andeutet. Ergänzend verwendeten Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3, die in trinitarischer Tradition oft zur Hervorhebung der präexistenten Gottesrede zitiert werden, sozinianische Antworten lasen diese Stellen kontextuell. Christus erscheint als von Gott geschaffen oder als von Gott gesandter Mittler, nicht als metaphysisch identisch mit dem Vater. Zweitens, die Ablehnung der Erbsünde und der stellvertretenden Genugtuung. Sozinianer lehnten die Idee ab, dass Menschen aufgrund Adams Sünde rechtlich schuldig geboren würden. Sie verwiesen Ezechiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, und betonten damit individuelle Verantwortlichkeit. Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 19, das in traditionellen Lesarten als Stütze der Erbsünde galt, interpretierten sie differenzierter. Paulus spreche von Sünde als realer Macht in der Welt, nicht notwendigerweise von einer erblichen gerichtlichen Schuldübertragung. Zur Kritik der Genugtuungs- oder Satisfaktionslehre zogen sie Texte wie Jes 53 heran, die Christus als leidenden Gottesknecht schildern. Sozinianer lasen diese Passagen oft moralisch-typologisch. Leiden Christi zeigten göttliche Barmherzigkeit und stellten ein Beispiel für Gehorsam dar, statt das juristische Konzept einer göttlichen Schuldenausgleichung zu begründen. Engagement mit Hebräer 9 und 10, die Opfer und Reinigung thematisieren, führte bei ihnen zur Unterscheidung zwischen kultischer Sprache und ethischer Wirkung des Todes Christi. Die Schrift nutze opferhafte Metaphorik, aber das Heil komme durch die Verwandlung der menschlichen Gesinnung. Drittens, die Priorität der Vernunft und der Schrift als gemeinsamer Maßstab. Sozinianer beriefen sich auf 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 14 bis 16, um zu zeigen, dass göttliche Offenbarung vernünftig ausgelegt werde und auf die Affirmation Lukas Evangelium, Kapitel 16, Vers 31, dass die Schriftzeugen genug sei. Ihre Methode war eine philologisch-exegetische Lesart, man sammelt alle relevanten Stellen, vergleicht Begriffsnutzung in verschiedenen Kontexten und prüft, ob eine traditionelle Lehre kohärent bleibt. So argumentierten sie etwa gegen Autoritätsbegründungen durch Konzile. Konzile seien menschengemachte Entscheidungen und könnten nur dann verbindlich sein, wenn sie sich an der Schrift bewähren. Diese Betonung der Vernunft ist nicht antikirchlich gemeint, sondern soll theologische Sätze vor Willkür schützen. Die argumentative Kunst der Sozinianer wies charakteristische Formen auf. Reductio ad absurdum war ein Lieblingsinstrument. Man nahm die trinitarische oder soteriologische Prämisse an und zeigte, dass sie zu widersprüchlichen Konsequenzen führt, etwa zur Vorstellung eines Gottes, der zugleich barmherzig und strafbedürftig ist, was für Sozinianer unvereinbar schien. Philologische Präzision diente als Damoklesschwert gegen vage theologische Begriffe, Person und Natur wurden auf ihre antike Bedeutung geprüft um theologischen Missbrauch offenzulegen. Systematische Sammelargumente, Sammlungen parallel formulierter Bibelverse sollten die dialogische Basis verbreitern. Wenn 10 Passagen die Einzigkeit Gottes betonten, müsse eine komplizierte Dreifaltigkeitsformel genauer begründet werden. Diese methodische Klarheit wirkte provozierend. Manche Gegner warfen den Socinianern Wortkargheit oder rationalistischen Überschwang vor. Die Socinianer wiederum konterten mit der Behauptung, dass unklare Sprache und nicht hinterfragte Tradition das theologische Reden beschädigten. Die Folge war eine intensivere Publikationskultur, Gegenantworten, Sammelbände von Textstellen, gegenteilige Reduktionsargumente. Briefe wurden öffentlich gemacht, kontroverse Passagen kursierten in Druckerzeugnissen und theologische Schulen sahen sich genötigt, ihre Lehrpläne zu präzisieren. Diese Kontroversen förderten eine bestimmte Streitethik. Die Socinianer rühmten sich, vernunftgeleitet und respektvoll zu debattieren. Dennoch blieb ihre Praxis streitbar, weil sie traditionellen Sicherheiten den Boden entzog. Die Dialektik zielte nicht auf Demütigung, sondern auf Klärung. Doch je klarer die Argumente formuliert wurden, desto schärfer die Reaktionen. In manchen Fällen lief das auf rhetorische Eskalation hinaus, polemische Pamphlete, satirische Angriffe und rechtliche Maßnahmen gegen Drucker und Druckerinnen. Aber genau hier zeigt sich die Ambivalenz ihrer Streitkultur. Sie war zugleich intellektuelle Praxis und politisches Instrument. Die Entwicklung dieser Streitkultur veränderte sich über die Generationen. In der frühen Phase dominierten die Gründergeneration und ihre unmittelbaren Schüler, die viel Energie in systematische Werke wie den Rakauer Katechismus steckten. Später, als Verfolgung und Ausgrenzung zunahmen, wandelte sich die Debattenkultur. Exildrucke, anonym veröffentlichte Streitschriften und apologetische Schriften für Religionsfreiheit traten in den Vordergrund. Figuren wie Samuel Przypkowski formulierten frühe Argumente für Gewissensfreiheit, die nicht nur apologetisch, sondern auch strategisch sind. Eine rationale Verteidigung des Rechts, anders zu glauben. Das zeigte den Übergang von reiner Dogmenkritik zur politischen Argumentation. Diese theologische und rhetorische Entwicklung leitete direkte gesellschaftliche Reaktionen ein. Gegner sahen in der socinianischen Methode eine Bedrohung für kirchliche Einheit. Anhänger fühlten sich durch Wort und Schrift ermächtigt. Die Streitkultur selbst wurde somit Teil der Lehre. Wer die Prinzipien der Rationalität, der Schriftbindung und der klaren Begriffsarbeit vertrat, der praktizierte auch eine Form christlicher Ethik, die Aufrichtigkeit, Verantwortlichkeit und intellektuelle Redlichkeit forderte. Die Frage, die aus all dem folgt, lautet nicht nur, wie man stritt, sondern welche Welt durch diese Art des Streitens möglich wurde. Eine, in der Glaubenssätze argumentativ gewonnen oder verloren werden konnten und in der Argumente nicht nur Autoritäten den Ton angaben. Die Wirkung war weitreichend und ambivalent zugleich, sie brachte intellektuelle Erneuerung, aber auch politischen Gegenwind. Die genauen Formen und Folgen dieser Kontroversen treten deutlicher hervor, wenn man die öffentlichen Reaktionen und die juristischen Maßnahmen betrachtet, die aus diesem Streit erwuchsen. Die Zerstückelung kirchlicher Gewissheiten hinterließ Spuren, die weit über das 17. Jahrhundert hinausreichten. Die unmittelbare Folge der socinianischen Streitkultur war eine Verbreiterung des öffentlichen Diskurses über Gottesvorstellungen, Bibelauslegung und die Grenze zwischen Glauben und Vernunft. Wenn Rakau 1638 unter Druck geriet und seine Akademie schließen musste, implodierte nicht die intellektuelle Praxis. Die Verfolgung streute die Menschen, Druckplatten und Manuskripte vielmehr über Europa aus. Amsterdam, Leiden und andere Verlagsorte wurden Sammelpunkte für Exildrucke. Diese Zirkulation sorgte dafür, dass socinianische Argumentationsmuster in England, in den Niederlanden und in Transsilvanien wiederaufnahmen oder adaptiert wurden. In England fanden Unitarier wie John Biddle oder die spätere generationelle Strömung, die zu Priestley und Lindsay führte, zumindest indirekt eine geistige Verwandtschaft, die Betonung der Vernunft, die kritische Textarbeit und die ethische Ausrichtung christlicher Lehre. Die politische Dimension der Streitkultur wirkte nachhaltig auf Debatten über Gewissensfreiheit. Samuel Przypkowski und andere formulierten Argumente, die nicht nur theologisch motiviert waren, sondern politische Reichweite hatten, Rechte auf freie Gewissensentscheidung, Beschränkung staatlicher Eingriffe in Glaubensfragen und die Forderung, dass religiöse Auseinandersetzungen argumentativ und nicht gewaltsam geführt werden sollten. Solche Prinzipien standen in Spannung zur konfessionellen Politik vieler Staaten, fanden aber Resonanz im entstehenden Diskurs der Aufklärung über Toleranz. Zwar sind direkte Linien schwierig und niemals monokausal, Ideen wandern über Umwege, werden umgedeutet und in neue politische Kontexte eingepasst. Doch die sozinianische Praxis, Glauben als prüfbares Argument zu behandeln, passte in jene intellektuelle Bewegung, die Vernunft und individuelles Gewissen stärker gewichten wollte. Auch die Theologie selbst veränderte sich. Durch die insistierende Hinterfragung zentraler Begriffe Person, Natur, Sühne, Stellvertretung zwangen die Sozinianer ihre Gegner zur Präzisierung. Orthodoxe Theologen reagierten mit neuen systematischen Abhandlungen, mit vermehrter historisch-philologischer Exegese ihrerseits oder mit schärferer juristischer Durchdringung kirchlicher Lehren. Diese Polemik förderte auf beiden Seiten die Entwicklung einer differenzierteren theologischen Sprache und trug zur Herausbildung moderner theologischer Methoden bei. In der Kontroverse um die Johannesevangelium-Exegese beispielsweise setzte die sozinianische Fokussierung auf grammatikalische und kontextuelle Lesarten Maßstäbe, die später in der historisch-kritischen Forschung wieder auftauchen sollten. Die soteriologischen Diskussionen hinterließen Spuren im Verständnis von Christologie und Erlösungslehre. Die Abkehr von der juristischen Satisfaktionsvorstellung und die Betonung eines moralisch transformierenden Heilsverständnisses mündeten in Theorien, die im 18. und 19. Jahrhundert als Einfluss- oder Moraltheorie der Sühne populär wurden. Liberale Theologen, die die moralische Vorbildfunktion Christi hervorhoben und metaphysische Spekulationen meinten zurückweisen zu müssen, standen in einer Traditionslinie, die zu Teilen auf sozinianische Argumente zurückgreifen konnte. Im kulturhistorischen Blick erscheint Sozinianismus außerdem als ein früher Fall der Verknüpfung von Druckkultur, wissenschaftlicher Methodik und konfessioneller Identität. Die Fähigkeit, Diskurse über Druckwerke zu reproduzieren, veränderte Machtverhältnisse. Wissen wurde demokratisiert, Streitfragen ließen sich nun in mehreren Auflagen, Übersetzungen und gegensätzlichen Sammlungen dokumentieren. Diese Medienpraxis verstärkte die Nachhaltigkeit argumentativer Formulierungen und erleichterte die Bildung transnationaler Netzwerke, die theologische Innovationen weitertrugen. Die Historiographie hat die Bedeutung dieser Nachwirkung unterschiedlich bewertet. Ältere Darstellungen reduzierten Sozinianer oft auf heretische Exzentriker, neuere Forschungen sehen sie als produktive Akteure in der Entwicklung frühneuzeitlicher Gelehrsamkeit und als Vorläufer einer rationalen, kritisch-exegetischen Theologie. Wichtig bleibt, die sozinianische Streitkultur war weder rein destruktiv noch nur reformatorisch konstruktiv. Sie war ein experimentelles Feld, in dem methodische Regeln, philologische Genauigkeit, logische Stringenz, schriftliche Dokumentation zur theologischen Tugend erhoben wurden. Diese Regeln beeinflussten, je nach Kontext, die Stabilisierung orthodoxer Lehren ebenso wie die Formierung liberaler Alternativen. Schließlich ist die moralische Dimension nicht zu übersehen. Die Betonung, dass religiöse Überzeugungen verantwortet werden müssen, vor Gott, vor dem Gewissen und vor der Vernunft, veränderte die ethische Kultur der Debatte. Das Argumentieren wurde zur Form des Verantwortungsübernahms. Wer die Gemeinschaft überzeugen wollte, musste klar, kohärent und prüfbar sprechen. Diese Erwartung an argumentative Redlichkeit gehört bis heute zum intellektuellen Erbe, das aus jener sozinianischen Streitkultur hervorging. Die methodischen Werkzeuge, die sie entwickelt haben, leben weiter in der akademischen Philologie, in der biblischen Exegese, in der politischen Rhetorik der Gewissensfreiheit und in den ökonomischen Praktiken des Druckens und Publizierens. Ihre Nachwirkung besteht also weniger in der massenhaften Konversion als in der Formung eines Denkstils, der Argumente und Schriftstellerei als Kern christlicher Praxis verstand. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.